Liebe Jugendlichen, Schwestern und Brüder, vor einigen Wochen war ich das erste Mal hier im Bochum-Stiepel zur Gast. Und in einem Gespräch wurde ich gebeten, ob ich hier bei der Jugendvigil eine Predigt halten könnte. Ich habe gleich zugesagt, denn auch für mich als Neupriester ist es ja eine schöne Sache, eine junge Hörerschaft zu haben. Ich habe lange hin und her überlegt, was ich Ihnen, euch heute Abend mitbringen kann, worüber ich hier sprechen könnte. Ein eigentliches feststehendes Thema habe ich nicht mitgebracht. Vielmehr möchte ich diese meine Predigt zur Jugendvigil überschreiben mit dem Titel »Eine Gottsuche«. Als eine Gottsuche verstehe ich meinen bisherigen Weg, mein Hineinwachsen ins Christsein, meine Berufungsgeschichte und auch meinen noch kurzen priesterlichen Dienst. Wir hörten eben gerade einen kleinen Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Es ist das Evangelium des heutigen Gedenktages aller Seelen, an dem die Kirche, an dem wir auch gerade eben der Verstorbenen gedacht haben, an dem wir für sie beten, auf dass sie immer tiefer hineinwachsen in die Liebe des dreieinen Gottes. In diesem kleinen Abschnitt sind zwei sehr starke Glaubensbekenntnisse zu hören. Einmal die Selbstaussage Jesu: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und einmal das Glaubensbekenntnis der Martha, die in einer Situation der Trauer dem Tod ihres Bruders bekennt: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Auferstandene, unser Leben. Das habe ich als meinen Glaubensinhalt annehmen dürfen. Und das bekenne und verkündige ich als Christ und als Priester. Bis ich aber diesen Glauben auch innerlich annehmen konnte, bis er sich setzen konnte, so dass ich diesen Glauben hier jetzt verkündigen kann, bis dahin war es ein langer Weg und mitunter auch schwieriger Weg. Eine schwierige Gottsuche. Ich kann mich noch gut an ein Bild aus meiner Kindheit erinnern. In meiner Heimatgemeinde in Löningen, im Südoldenburger Land, im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen, dort hatte mein alter Heimatpfarrer in der Karwoche immer ein Christusbild neben das verhüllte Kreuz aufgehängt, einen Ausschnitt vom Turiner Grabtuch, das Antlitz Christi, des leidenden Christus. Ich war doch sehr bewegt, als ich dieses Bild hier in einem Glasfenster wieder entdeckte bei meinem letzten Besuch. Dieses Gesicht, seine Augen, sein Blick, das hat mich als Kind irgendwie fasziniert und staunen lassen. Und ich habe mich auch damals irgendwie gefragt, wer ist dieser? Wer ist dieser Jesus? Wer dieser Jesus ist, das durfte ich, Gott sei Dank, schon früh in meiner Kindheit erfahren, zum Beispiel in der Familie. Mein Vater, meine Mutter, auch meine beiden älteren Geschwister, sie waren jetzt nicht außergewöhnlich fromm. Aber der Sonntagsgottesdienst, das Gebet bei Tisch, das gehörte bei uns wie eine Selbstverständlichkeit dazu und auch eine gewisse Vertrautheit mit den Priestern. Ich hatte eine Großtante, die bekam immer die Krankenkommunion und so kam alle 4 Wochen ein Priester auf den Hof. Wer dieser Jesus ist, das durfte ich auch durch die Heimatgemeinde erfahren, durch die Erstkommunionvorbereitung, Kinderbibelwochen. Insofern gehöre ich vielleicht tatsächlich noch zu denjenigen, die einer gewissermaßen klassischen Berufungsgeschichte zuzuordnen sind. Ich war seit der Erstkommunion ein Messdiener, bin dann in die Landjugend gegangen, habe im Musikverein, das war ein kirchlicher Musikverein, Trompete gespielt. Und dann ging es in den Pfarrgemeinderat als Schriftführer. Das hat nicht so viel Spaß gemacht, aber ja, muss auch sein. Natürlich hatte auch ich als Jugendlicher meine schwierigen Zeiten, in denen ich vieles von dem bisher Vertrauten in Frage gestellt habe. Zeiten, in denen ich mich selbst oder durch meine Eltern zur Kirche tragen lassen musste. Jahre, in denen auch das Bild vom lieben Heiland ein wenig zu verblassen drohte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, meine erste Gotteskrise, da war ich 11. Da starb meine Großtante, an der ich sehr hing. Und da habe ich auch viel geweint und gedacht, was ist das für ein ungerechter Gott, der meine liebe Großtante so früh zu sich ruft. Meine Großtante war 94 Jahre. Und als wir dann zur Beerdigung fuhren, sagte mein Vater damals, wenn wir da hinfahren und ihr hinunterschaut in das offene Grab, wo der Sarg unten liegt, dann dürft ihr ruhig weinen, aber ihr dürft auch wissen, dass Tante Lisbeth neben euch steht. Das Bekenntnis habe ich geglaubt und das ist dann tief hängen geblieben bei mir bis heute. Und trotzdem gab es dann in der Jugend gewisse Infragestellungen. Die Art und Weise der Firmkatechese, wie ich sie damals erlebte, fand ich nicht besonders begeisternd. Obwohl ich vor dem Sakrament der Firmung ziemlich viel Respekt hatte. Der Freiherr von Twickel, der Offizial in Vechta, hat mir die Firmung gespendet und ich konnte Tage vorher nichts essen, weil ich so nervös war. Während der Oberstufenzeit habe ich den Religionsunterricht abgewählt, weil ich ihn nicht interessant genug fand und bin trotzdem Priester geworden. Trotz aller Infragestellungen, Anfragen bei meiner Gottsuche ist doch immer ein gewisses Urvertrauen, ein Grundvertrauen geblieben, ja vielleicht sogar ein naiver Kinderglaube. Die guten Erfahrungen in der Heimatgemeinde, vor allem mit den damaligen Kaplänen, haben dann, vor allem während der Abiturzeit, bei mir die Frage aufkeimen lassen nach einem Mehr, ob ich vielleicht auch so ein Pastor, so ein Hirte werden könnte. Aber diese Frage erschien mir persönlich so abwegig, so verrückt, dass ich sie immer wieder aufschob, hinauszögerte. Insofern kam mir der Zivildienst damals sehr gelegen in einem Krankenhaus in der Pflege. Da konnte ich die eigentliche Frage gut vertagen. Auch hier im Krankenhaus konnte ich tagtäglich suchende Menschen erleben. Das waren in erster Linie sicherlich keine Gottsucher, sondern sie suchten schlicht und einfach Genesung, Heilung. Und doch durfte ich sehr schnell erleben, wie viele der Patienten andere Sehnsüchte hatten. Sehnsucht nach einem, der zuhört, der auch mal eine Hand hält, an dem man auch angestauten Frust loslassen kann. So kam es während meines Zivildienstes häufig vor, dass ich neben der Pflege auch seelsorgerische Funktionen übernahm. Oft, wenn die Ärzte Bedenken und Sorgen äußerten, dass eine OP vielleicht nicht so gut ausgehen würde, dann habe ich angefangen zu beten auf dem Weg zum OP. Ich kann noch genau beschreiben, wie das Bronzekreuz in dem Fahrstuhl aussieht. Das hängt da heute noch. Ostern 2003 habe ich dann einen Entschluss gefasst. Bernd, ob du Priester werden kannst oder werden möchtest, das kannst du nur herausfinden, die quälende Frage nur beruhigen, wenn du schlicht und einfach anfängst. Und so trat ich, innerlich bestärkt, ins Priesterseminar in Münster ein. So habe ich bis vor kurzem insgesamt fast 8 Jahre lang Theologie studiert, in Münster, in Wien und schließlich die letzten Jahre in Rom. Überall durfte ich lernen, was Gottsucher, Denker, Philosophen, Theologen, Heilige vor mir schon gedacht haben über das Antlitz Christi. Anfangs habe ich mich noch gefragt, ob das alles Not tut, um Pastor zu werden, so ein Studium. Ich habe das damals in Kauf genommen. Mit der Zeit habe ich es sehr schätzen gelernt. Zwischendurch, vor 3 Jahren, habe ich dann noch so ein Gemeindejahr gemacht vor der Diakonweihe in Ochtrup im Kreis Steinfurt, einer Kleinstadt an der A31. Hier konnte ich erste pastorale Gehversuche unternehmen. Und oft musste ich dann feststellen, dass manch schlichter oder einfacher Gottsucher wahrscheinlich mehr verstanden hatte vom Evangelium, als das bei mir der Fall war. Ich kann mich noch gut erinnern an eine Krankenkommunion, wo eine Frau weinte, als ich kam. Und ich fragte dann mehrmals, ob alles in Ordnung sei. Und dann sagte die Frau, ja, es ist alles in Ordnung, ich freue mich nur, weil sie mir meinen Herrn bringen. Ein starkes Glaubensbekenntnis. Liebe Schwestern und Brüder, am 10. Oktober des vergangenen Jahres hat mein Bischof Felix Genn mich in Rom zum Priester geweiht. Nachdem ich diesen Sommer mein Studium in Rom abgeschlossen hatte, bin ich nun seit Anfang August, also seit 3 Monaten, in der Pfarrseelsorge, in der Gemeinde St. Vincentius in Dienstlaken, Kreis Wesel, in der Nähe von Oberhausen, aber Münster, Bistum Münster. Es ist mit 24.000 Gläubigen eine der größeren Gemeinden des Bistums Münster. Und bevor ich mich dorthin aufmachte, bekam ich doch viel Gegenwind von Mitbrüdern. Das sei eine Gemeinde, wo der Hund begraben sei, wo kirchlich nichts los wäre und wozu man auch gar nicht gratulieren könne. Ich kann diese Meinung nach 3 Monaten nicht bestätigen. Gewiss ist das Leben in allen Gemeinden im Umbruch begriffen. Ich glaube, das ist im Bistum Essen auch der Fall. Aber ich hatte in den vergangenen 3 Monaten viele Begegnungen, Situationen, die mich in meinem jungen priesterlichen Dienst sehr bewegt haben. Als ich Anfang August zum ersten Mal in Dienstlaken im Beichtstuhl saß, da kamen auch einige junge Leute. In der Tat aufrichtige Gottsucher mit einer gewissen Glaubenserfahrung, auch mit Problemchen. Aber das hat mich spüren lassen, hier gibt es in der Tat kirchliches Leben. Der Auferstandene ist hier schon ohne mein Zutun am Werk. Ich habe mich bei den Beichtenden bedankt für ihr Glaubenszeugnis, was sie mir gegenüber gegeben haben. Und ich wusste, um dieser Begegnungen willen, die oft im Verborgenen stattfinden, bist du Priester geworden. Ein anderes bewegendes Ereignis, Situation hatte ich jüngst bei einer Krankensalbung, wo mir ein älterer Herr, der im Sterben liegt, mir sagte, machen Sie sich um mich keine Sorgen, Herr Kaplan, mir geht es gut, der Heilige Geist ist bei mir. Das sind Zeugnisse, vor denen ich selber nur den Hut ziehen kann, wo ich Beschenkter bin. Jesus Christus, Sohn Gottes, auferstandener Leben, das sind die großen Bekenntnisse des Evangeliums, das ist das Bekenntnis der Kirche, das ist unser Glaubensbekenntnis, das wir angenommen haben und das wir aber auch immer wieder neu ringen müssen, ringen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen, die hier zusammengekommen sind, eine Sehnsucht mitgebracht haben, dass Sie kommen allein eine Sehnsucht verdeutlicht, eine Sehnsucht nach Glauben, nach einem tieferen Glauben, nach einem gemeinsam gelebten, mitgeteilten Glauben. Ich habe Ihnen heute mein Primizbild mitgebracht. Ich glaube, das ist schon rund gegangen. Es zeigt den vom Leiden gezeichneten, aber auferstandenen Herrn. Das Angesicht Jesu von Manopello. Es ist sozusagen das Gegenstück zum Turiner Grabtuch und hier ist es auch in den Fenstern zu sehen. Dieses Bild begleitet mich schon seit vielen Jahren. Der Jesus von Manopello, ähnlich wie das Turiner Grabtuch, zieht mich sein Blick an, fasziniert mich und fordert mich mitunter auch heraus. Dieses Bild hat mir auf meinem Weg der Gottsuche, den ich ja immer noch auch weitergehe, weil man nie fertig ist, sehr geholfen. Vielleicht, und das ist mein Wunsch, meine Hoffnung, spricht es auch Sie an. Auf der Rückseite finden sich neben vielen anderen Informationen auch mein Primizspruch, der wäre eine eigene Predigt wert. Anfangs sollte er lauten: Herr, dein Angesicht will ich suchen. Das war so mein erster Gedanke, als es mal um den Primizspruch ging. Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Doch ich hatte Zweifel, ob ich wirklich meinen priesterlichen Dienst mit diesem Leitsatz überschreiben könnte oder wollte. Gewiss, ich bin ein Gottsucher, wie wir alle Gottsucher sind. Aber nicht nur. Aus einer Suchbewegung allein kann man nicht leben. Eine Sehnsucht allein kann ich tragen. Auf meiner Gottsuche, in den kleinen Situationen und Begegnungen, von denen ich eben einige Beispiele genannt hatte, mache ich doch immer schon Erfahrung des Beschenktseins, des Erfülltseins, des Begnadetseins. Der Herr ist schon mit uns am Werk. Er hat schon an uns gehandelt. Daher habe ich mich für einen anderen Primizspruch entschieden. Mein Volk, was tat ich dir? Ursprünglich ist dieser Satz eine Anklage des Gekreuzigten, die in der Karfreitagsliturgie gesungen wird. Mein Volk, was tat ich dir? Betrübt ich dich? Antworte mir. Eine Anklage, auf die man gar nicht antworten kann. Ich selbst habe diesen Satz, mein Volk, was tat ich dir, nie als Anklage empfunden. Im Gegenteil, für mich ist es eher eine Aussage. In dem Sinn, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Mein Volk, was tat ich dir? Rufzeichen. Wenn ich Ihnen heute dieses Bild mitgebe, diesen Satz, mein Volk, was tat ich dir, dann verbinde ich damit eine Einladung. Die Einladung, tief in sich hineinzuhorchen, nachzuspüren, wo ich vom Herrn beschenkt worden bin, getröstet worden bin, wo ich Trost erfahre. Sich zu vergegenwärtigen, wo der Herr schon an mir etwas tut, mich führt und leitet. Aus diesen Trostmomenten kann man Leben gestalten, kann man sich immer wieder neu auf den Weg machen zu einer tieferen Gottsuche. Und mit Maria können wir dann sprechen, denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig.